Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
DVZ, der Podcast.
Der Straßengüterverkehr steht vor großen Umwälzungen. Der Betrieb von Diesel-Lkw ist aufgrund der CO2-Maut und der CO2-Abgabe auf den Kraftstoff teurer geworden. Und wenn 2027 der CO2-Emissionshandel greift, wird es noch teurer. Auf der anderen Seite sind die Weichen gestellt für den Umstieg auf emissionsfreie oder zumindest emissionsarme Lkw. E-Lkw sind in der Anschaffung bei weitem nicht mehr so teuer wie noch vor Jahresfrist. Das ist dem Wegfall der massiven staatlichen Förderung Ende 2023 zu verdanken. Viel wichtiger aber ist, dass die Reichweiten der Fahrzeuge so langsam in den Bereich kommen, wo die Lkw nicht nur für den Verteilerverkehr interessant sind, und die operativen Kosten pro Kilometer liegen mittlerweile unter denen eines Diesel-Lkw. Mein Name ist Sven Benür und ich spreche über dieses Thema heute mit Nanno Jansen von der gleichnamigen Spedition, der die Umstellung der Lkw-Flotte im elterlichen Betrieb auf batterieelektrische Einheiten vorantreibt, im für einen Mittelständler schon ziemlich großen Stil. Herzlich willkommen.
Ja, moin Herr Benür, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass Sie den Weg zu uns nach Hamburg gefunden haben, Herr Jansen. Bevor wir aber zu unserem eigentlichen Thema kommen, lassen Sie uns doch mal mit etwas zum Warmlaufen anfangen. Sie haben sich ja ziemlich zielstrebig auf die Rolle im Unternehmen vorbereitet. Einen Bachelorgrad im Ingenieurwesen haben Sie sowie einen Masterabschluss in Logistik an der KLU. Das haben Sie alles in der Tasche. Außerdem haben Sie bei Krone, Beiersdorf und Amazon reingeschnuppert und sind seit Juli 2022 im Familienunternehmen tätig als Corporate Development Manager. Und das will ich auf gar keinen Fall unterschlagen, Sie sind auch selber Unternehmer, und zwar geschäftsführender Gesellschafter von Sievers Logistics. Also das klingt nach ziemlich viel. Wie sieht denn ein typischer Tag bei Ihnen aus?
Genau, also ich bin tatsächlich hauptsächlich in Fulda bei der Sievers Logistics und dort kümmere ich mich dann sowohl um Personalthemen als auch die kaufmännischen Tätigkeiten und bin auch hands-on viel unterwegs, also auch im Lager bei uns oder fahre auch mal den einen oder anderen LKW und kümmere mich natürlich auch um alles Strategische, was in einem Unternehmen so anfällt.
Okay, also das heißt, Sie sind wirklich praktisch von morgens bis abends unterwegs, und was ich interessant finde, halt auch mit Hands-on-Mentalität. Wie groß ist denn Sievers Logistics?
Da haben wir 20 Mitarbeiter, genau, also noch ein relativ überschaubarer Rahmen, aber schon bringt trotzdem seine Ansprüche dann auch mit.
Okay, und Nanno Jansen hat wie viele Kollegen, Kolleginnen?
120 Mitarbeiter.
120 genau. Mitarbeiter, also es ist schon ein gutes mittelständisches Maß, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Genau, und dann kommen wir doch mal auf das Thema Corporate Development bei Nanno Jansen. Kommen wir darauf zu sprechen. Da haben Sie natürlich auch konkrete Aufgaben. Mit welchen Themen setzen Sie sich denn da so auseinander?
Genau, also das eben auch zweigeteilt. Einmal der operative Bereich. Also da kümmere ich mich auch ein bisschen um die Neukundenakquise oder spezielle Aufträge und Projekte, die wir dann auch teilweise von Fulda aus organisieren. Und gleichzeitig geht es natürlich auch um alle strategischen Entscheidungen, die ich dann gemeinsam mit meinem Vater, der das operative Geschäft in Leer hauptsächlich betreut, zusammen entscheide. Und da geht es natürlich auch vor allen Dingen gerade um die Elektromobilität, um die Investitionen und eben auch um die Nachhaltigkeitsstrategie bei uns im Unternehmen.
Naja, ich meine, das ist natürlich jetzt das Thema, was auch viele Unternehmen dann beschäftigt in der Transportwirtschaft. Wie kann man nachhaltig werden? Und klar, das hat einen wahnsinnigen Stellenwert gewonnen in den unternehmerischen Entscheidungen, dass man sich darüber halt auch im Klaren ist, wenn wir das machen, dann passiert das. Wie nachhaltig ist das Ganze dann? Aber natürlich fängt Nachhaltigkeit ja erstmal im eigenen Mindset an? Und mal unter uns, wie nachhaltig sind Sie selber?
Also ich fahre tatsächlich jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Mhm. Und auch gerne mit dem ICE, wenn es auf längere Strecken geht, auch einfach, um dann nicht am Steuer zu sitzen, sondern auch arbeiten zu können unterwegs. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass ich schon sehr viel unterwegs bin und deshalb wahrscheinlich trotzdem einen höheren Fußabdruck habe als der Durchschnittsbürger in Deutschland, aber zumindest gemessen an dem, was ich dafür an Kilometerleistung im Jahr verbringe, ist das, glaube ich, noch ein relativ guter Wert.
Ja, also es ist natürlich so, Sie müssen auch unterwegs sein. Ich meine, Fulda und Leer liegen ja nun auch nicht so dicht beieinander. Sie haben in beiden Unternehmen eine wichtige Funktion. Gut, dann wollen wir mal in das Thema E-Lkw einsteigen und zwar nach einer kurzen Unterbrechung.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Ja, und da sind wir dann auch schon wieder. Es ging ja schnell. Ja, eine der wichtigsten Entscheidungen, die Sie im elterlichen Betrieb dann vorbereitet haben, wo Sie maßgeblich daran beteiligt waren, ist ja das gewesen, den Fuhrpark in Richtung emissionslose Antriebe umzubauen. Und wenn ich es richtig gesehen habe, sind 41 Lkw derzeit bestellt. Das ist eine enorme Zahl für einen Mittelständler. Aber bisher wurden ja nur 7 geliefert. Woran hakt's denn da?
Gut, bisher haben die Hersteller tatsächlich noch alle Lieferschwierigkeiten. Könnte natürlich auch damit zusammenhängen, dass es irgendwie mit den Flottengrenzwerten, die eben noch nicht in der Pflicht waren, da etwas zu tun. Aber ab 2025 fangen tatsächlich alle großen Lkw-Hersteller in Europa an, die Serienproduktion für E-Lkws hochzufahren. Und dann werden sich auch die Lieferschwierigkeiten lösen. Also im Laufe des nächsten Jahres werden dann alle E-Lkws dann auch bei uns eintreffen, die wir bisher bestellt haben.
Okay, und geht's dann weiter? Also, oder ist das jetzt erstmal die erste Flotte?
Genau, also ursprünglich hatten wir tatsächlich damals auch über diesen KSNI-Antrag 20 E-Lkws bestellt, haben dann, als die ersten Praxis Arbeiten dann sehr gut waren, eben festgestellt, dass es eben machbar ist und dann auch weitere Fahrzeuge bestellt, auch teilweise dann auch sogar ohne Förderung.
Okay, aber es ist ja nicht mit der Bestellung von E-Lkw alleine getan. Da muss man sich ja doch viel mehr Gedanken machen. Und wenn ich das so richtig gesehen habe, Sie haben ja wirklich einen sehr umfassenden Ansatz gewählt. Sie sind also mit vielen Ideen dann an das Thema herangegangen. Können Sie ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, genau. Also es fängt einmal mit der Infrastruktur am eigenen Depot an in Leer. Dort haben wir eben an sich die Lader, die 10 DC-Lader mit 300 Kilowatt aufgebaut und mit entsprechendem Lademanagement, das wir gerade noch final entwickeln und eben Puffer speichern und 720 Peak Solaranlage. Also schon ein relativ groß dimensionierter Park, der für 20 E-LKWs eigentlich zu groß dimensioniert wäre. Aber wir haben da den langfristigen Ansatz gewählt, da wir auch langfristig alle oder unseren kompletten Fuhrpark irgendwann elektrifizieren wollen. Und theoretisch kann man da auch unter dem jetzigen Ladepark schon 90 Fahrzeuge mit Laden am Tag, wo man ja schon relativ was, glaube ich, in Deutschland schon eines der größten Ladeparks dann auch ist.
Ja, also zumindest gegenwärtig würde ich da jetzt mal vorbehaltlos zustimmen. Das ist schon eine ganz gute Infrastruktur, die Sie da vorhalten. Da war ja jetzt in einem Nebensatz so das Thema Pufferspeicher mit dabei. Muss man das dringend notwendig haben?
Gut, das hängt natürlich mit den Lade- oder mit den Peak-Leistungen ab, nach denen sich auch am Ende die Netzentgelte berechnen. Da bezahlt man tatsächlich nach den 15 Minuten, die an maximaler Peak-Leistung im Jahr geleistet werden. Und dafür ist am Ende der Pufferspeicher auch da, und eben um die erneuerbaren Energien dann auch einzubinden.
Also das, was aus der Photovoltaik dann kommt, was tagsüber eingefangen wird und dann über Nacht beim vielleicht Depot-Charging auch wieder reinfließt.
Genau, also es dient am Ende dem Lademanagement. Im kleineren Ansatz kann man sicherlich auch einen kleineren Pufferspeicher wählen oder gegebenenfalls auch ohne Ladesäulen auskommen. Hängt natürlich am Ende von der Strategie ab, wann die E-LKWs wieder einsatzbereit sind. Also wenn man einfach die Ladeleistung drosselt, ist es natürlich auch so, dass man dann auch weniger Netzentgelte hat, aber würde dann natürlich die E-LKWs immer länger laden lassen müssen.
Okay, ja. Aber das ist halt immer die Frage, wie der Einsatzzweck dann auch definiert ist. Dabei hätte ich vielleicht noch eine Frage. Wenn man so viele Fahrzeuge hat wie Sie, dann kommt man ja irgendwo in den Bereich, dass man Industriestrom beziehen kann. Was muss man denn da rechnen so für die Kilowattstunde?
Gute Frage. Genau, das kommt ein bisschen eben von verschiedenen Faktoren ab. Also da gibt es ja variable Strompreise.
Ja.
Die richten sich dann eben danach, wie viel Strom im Moment im Markt benötigt wird. Und ja, also ich glaube, man liegt da im Endeffekt so bei ca. 15 Cent, würde ich schätzen, ohne die eigene Infrastruktur rechnet zu haben. Also diese Infrastruktur muss man natürlich auch einfach auf jede Kilowattstunde dann eben entsprechend draufrechnen, was auch kein unerheblicher Anteil ist, weshalb es sich dann am Ende auch lohnt, viele Fahrzeuge anzuschaffen, beziehungsweise dann dort, also mit jedem weiteren Fahrzeug wird es dann am Ende immer günstiger.
Okay, also auf jeden Fall ist das dann rein betriebswirtschaftlich gesehen ja durchaus ein interessanter Ansatz, zu sagen, okay, wir können den Strom so günstig einkaufen, dass dann tatsächlich auch bei den TCO, sagen wir mal, sich das auch auskömmlich darstellt. Ist richtig so, ne?
Ja, genau. Also im TCO ist man in etwa, also ein bisschen teurer noch als beim Diesel, aber nicht, also nur marginal am Ende. Und das sind dann am Ende auch die Kunden bereit zu zahlen, denn ja, also die Kunden sind größtenteils oder die Verlader sind oft nicht bereit, sehr große Preisauflage zu bezahlen, aber grundsätzlich, wenn man es zu einem ähnlichen Preis bekommt wie, sage ich mal, zum Diesel-LKW oder zum Standard, dann ist auch, zumindest unsere Kunden sind auch bereit, dann das entsprechend dann auch zu honorieren.
Ist ja auch ganz klar, letztendlich kommen wir ja alle irgendwann in den Bereich, wo wir die Nachhaltigkeitsberichterstattung dann auch erfüllen müssen und dafür braucht man dann entsprechend natürlich den Nachweis, da ist jemand emissionsfrei unterwegs. Übrigens einer, der emissionsfrei bei Ihnen unterwegs ist, das ist ja der Tobias Wagner, der hat bei Ihnen als Fahrer angefangen und für unsere Zuhörenden die Info, das ist der Elektro-Trucker und zwar hat er einen eigenen YouTube-Kanal und er erzählt über seine Erfahrung mit den Fahrzeugen, die er dann bei Ihnen im Unternehmen fahren darf und ja, welche Rolle spielt er denn sonst noch in Ihrem Unternehmen?
Genau, also einmal hat er eben diese, sag ich mal, Medienaufmerksamkeit dann entsprechend auch. Und ja, grundsätzlich sind wir sehr dankbar, dass er zu uns gestoßen ist, denn er ist eben nicht nur für uns, sag ich mal, auf YouTube unterwegs, sondern schafft eben auch als einer der Early Adapters die Akzeptanz auch unter den anderen Fahrern und ist auch sonst neben dem ganzen, sag ich mal, öffentlich Präsenten, auch für uns in der Firma, sorgt er eben für viele Denkanstöße und ist da sehr aktiv und will das ganze Thema auf jeden Fall auch bei uns intern, sag ich mal, sehr vorantreiben und das ist auf jeden Fall sehr wertvoll und ich denke, ja, am Ende profitieren da beide Seiten sehr stark voneinander. deshalb sind wir sehr dankbar, dass wir oder dass er dann zu uns gestoßen ist.
Genau. Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Ich meine, er berichtet ja auch sehr in die Tiefe gehen. Ich glaube, so teilweise mal eine Stunde kann er dann über einen bestimmten Bereich dann berichten. Das finde ich sehr spannend. Ich würde an dieser Stelle aber jetzt mal Tobias Wagner verlassen und nochmal auf ein Thema zurückkommen. Sie hatten es gerade schon mal so ein bisschen angerissen. Viele Elektropioniere haben ja die Erfahrung gemacht, Verlader sind eigentlich nicht so sehr davon begeistert, wenn sie mehr für einen nachhaltigen, emissionsfreien Transport bezahlen müssten. Und das ist natürlich dann für die Unternehmer auch nicht gerade so angenehm, die Transportunternehmer, wenn sie sagen müssen, wir haben dieses Investment in teures Equipment und trotzdem will keiner die höheren Transportpreise tragen. Also die Argumentation, die Sie dann angebracht haben bei Ihren Verladern, wie sah die aus?
Genau, also grundsätzlich ist das so, dass die Kosten bei uns nicht deutlich höher sind, sodass wir auch, sage ich mal, da sehr wettbewerbsfähige Preise anbieten können für die Verlader. Mhm. Und uns hilft es tatsächlich sehr stark in der Neukundenakquise. Also die Kunden da, wo wir vorher, sage ich mal, weniger Möglichkeiten hatten, öffnen jetzt auf einmal die Türen, weil sie sagen, okay, wenn ihr das zu ähnlichen Konditionen hinbekommt wie eben die anderen, aber mit emissionsfreien oder umweltfreundlicheren Antrieben, dann geben wir euch auf jeden Fall die Chance, bei euch oder mit euren Fahrzeugen zu fahren. Und das ist natürlich extrem großer Vorteil, gerade wenn man sich das ganze Branchenumfeld doch anguckt, ist die Logistikbranche ja schon eher am Schwächeln momentan und wir verzeichnen da doch schon zweistellige Wachstumsraten. Und das ist natürlich schon sehr gut.
Da kann ich ja nur gratulieren. Ne, aber es stimmt schon. Also es lohnt sich tatsächlich als Early Bird auf dem Markt unterwegs zu sein, weil der Druck, ja, hatten wir auch schon drüber gesprochen, der nimmt ja zu. Also tatsächlich müssen sich die Verlader was einfallen lassen. Und genau aus diesem Grund haben sie dann natürlich auch dieses gute Ergebnis mit den im zweistelligen Bereich liegt die Wachstumsrate. Also ich finde, das ist schon ziemlich spannend und könnte mit Sicherheit auch Nachahmer dann auf den Plan rufen. Aber diese Nachahmer, vielleicht haben die ja auch ihre Bedenken, denn es gibt ja zwei Themen. Die treiben jeden um, der sich mit Elektro-Lkw beschäftigt. Also eine ist natürlich, wie verlässlich sind die Reichweitenangaben? Ne? Also es wird natürlich immer gesagt, ja, du kannst mit dem Fahrzeug XY 800 Kilometer fahren. Und dann stellt sich heraus, ja, das ist die Tagesreichweite, also mit Nachladen. Und dann auch nur zur besten Temperaturkondition, also im Frühjahr oder im Herbst, wenn es nicht ganz so heiß ist und nicht ganz so kalt ist. Na, man fragt sich ja, wie sieht's denn aus, wenn wir Winter haben? Das ist eine Frage, wenn es sehr kalt wird, wie weit komme ich dann überhaupt noch? Und dann muss natürlich immer sichergestellt sein, dass man mit dem LKW auch eine Ladesäule erreicht, und zwar eine, die genügend Leistung bringt, damit das Fahrzeug auch innerhalb vertretbarer Zeit wieder auf der Straße dann ist. Ne? Und ganz ehrlich, ich glaube, wenige Auftraggeber haben doch dafür Verständnis, wenn sich nun aufgrund einer, sagen wir mal, nicht vorhandenen Lademöglichkeit Waren verspäten. Oder sehe ich das falsch?
Gut, also grundsätzlich zur ersten Frage. Es ist tatsächlich so, dass die Reichweitenangaben oftmals sogar von uns übertroffen werden. Also die schaffen, also wir schaffen sogar meistens noch mehr als von den Herstellern ursprünglich angegeben, wenn der Fahrer entsprechend sehr ökonomisch fährt, ist da schon einiges drin. Also es hängt auch viel von der Fahrweise des Fahrers am Ende ab. Grundsätzlich sagen die Hersteller, also wir haben mit dem Winter tatsächlich noch keine Erfahrung in der Praxis von unserer Seite aus, weil die die ersten Fahrzeuge erst im Mai dann kam. Aber die Hersteller sagen, dass die Reichweite sich so um circa 20% dann wohl verringern wird. Was dann schon Thema ist, aber grundsätzlich ist auch das machbar und ist jetzt am Ende auch kein Riesenhindernis, denn am Ende fahren die Fahrer ja meistens auch nicht mehr als 600 Kilometer am Tag. Mhm. Und grundsätzlich ist das so, wenn man voll geladen losfährt und die 45 Minuten, die es als gesetzliche Ruhepause gibt, eben zum Laden nutzt, dann kann man auch ohne Zeitverluste beim Fahrer, beim Kunden am Ende ankommen.
Ja, natürlich, ja, ist nachvollziehbar.
Und dadurch habe ich dann am Ende gar keine Zeitverluste. Klar, die dezidierte LKW-Ladeinfrastruktur ist noch nicht so weit ausgebaut, dass man überall ohne abzukoppeln laden kann. Also da ist der Fahrer tatsächlich noch in der oder muss noch Initiative ergreifen und dann entsprechend hier und da dann auch abkoppeln oder eben ja ein bisschen mehr Zeit fürs Laden dann aufwenden. Aber grundsätzlich haben wir da jetzt bisher noch keinen Fall gehabt, wo es jetzt wirklich am E-LKW gehangen hat, dass Termine nicht eingehalten worden sind.
Ja, okay, das sind ja dann diese 15, 20 Minuten, die man fürs Absatteln braucht, wenn man dann an so einer PKW-Säule dann laden muss. Na gut, vielleicht auch ein bisschen mehr.
Eher weniger. Also wenn man da in Übung ist, dann schafft man es auch in 5 bis 10 Minuten.
Okay, also ich selber schaffe das in einer Viertelstunde, aber ich bin auch nicht so geübt. Aber auf jeden Fall, die Zeit kann man ja einrechnen und entsprechend auch disponieren. Also es ist ja nur eine Frage der Planung, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, also am Anfang ist das so, dass entweder der Fahrer, so wie der Tobias Wagner, sehr vorangeht und sich selber etwas raussucht. Aber klar, grundsätzlich müssen wir da den Fahrern, die meistens, also die fahren, wir fahren tatsächlich eher nicht so die Linienverkehre, sondern auch oft in unterschiedliche Kunden an. Und dort ist das so, dass die Kunden, dass die Fahrer trotzdem immer in ähnlichen Regionen unterwegs sind.
Ah, das heißt, sie kennen das.
Das heißt, am Anfang gibt der Disponent denen ein paar Tipps, hier, da und da und da kann man gut laden. Aber nach einer Zeit, wenn der Fahrer da 3-4 Wochen in dem Bereich gefahren ist, in der Region, dann weiß er auch, wo er laden kann und hat dann seine Lieblingsladestellen und findet sich dann auch alleine zurecht. Also am Anfang ist da auch von der Disposition ein bisschen mehr gefordert, dass die den Fahrern dann ein bisschen mehr an die Hand geben. Aber nach und nach wird der Fahrer dann auch wieder mehr selber entscheiden und dann entsprechend auch flexibler wieder sein, sodass es am Ende gar kein großes Thema mehr ist, dass man überhaupt mit einem E-LKW statt einem Diesel-LKW unterwegs ist.
Ja, ich glaube, es geht halt wie bei jedem anderen Fall dann darum, erstmal Wissen zu bekommen, Wissen zu erwerben, Erfahrung zu sammeln und dann ist der Rest eigentlich schon fast wieder Routine. Ja, ne?
Genau, also grundsätzlich ist das so, wenn man am Markt erfolgreich sein will, dann muss man auch bereit sein, sich selber zu ändern oder sich selber anzupassen und die eigenen Geschäftsmodelle auch immer wieder zu hinterfragen. Denn ja, es heißt nicht, dass das jetzt für immer in Stein gemeißelt ist, sondern einfach, dass man eben sich immer wieder den neuen Technologien anpassen muss und dann entsprechende Lösungen für entwickeln kann. Und so werden wir auch diese Verkehrswende dann entsprechend meistern können. Aber man muss eben auch selber Initiative ergreifen und selber mitgehen.
Ja. Ich meine, bei Ihnen ist das ja nun, was ich gesehen habe, doch sehr spannend. Also Sie haben ja bei den E-LKW einen sehr gemischten Fuhrpark. Das ist natürlich jetzt die Frage, die Sie mir stellen. Ist das jetzt aus der Risikodiversifizierung heraus dann entstanden, dass man gesagt hat, okay, wir probieren mal alles durch und gucken dann mal, wer am besten performt? Oder gab es da andere Gründe für?
Gut, also grundsätzlich ist das so, dass es am Anfang eigentlich nur Volvo als Hersteller gab, die da wirklich in Serie ein großes Stück sein produzieren konnten. Allerdings muss man bei dem Volvo, der momentan auf dem Markt ist, festhalten, dass erstens die Reichweite sehr gering ist und zweitens auch die Ladeleistung, die ist geringer als bei den anderen. Also ich kann weniger Strom am Ende nachladen als in der kurzen Zeit. Und da haben uns, sage ich mal, vor allen Dingen Scania und DAF dann am Anfang eben ein schon neueres Modell dann entsprechend mit höherer Leistung und Kapazität dann liefern oder versprochen. Und dementsprechend haben wir dann sogar ein bisschen umgeschiftet und sogar noch mehr Fahrzeuge von denen als von dem Volvo bestellt. Mhm. Und grundsätzlich hat bei jedem oder hat jeder Hersteller tatsächlich eigene Vor- und Nachteile. Also es gibt noch nicht das perfekte oder den perfekten E-LKW, sondern jedes Fahrzeug hat so seine Vor- und Nachteile. Sei es jetzt bei der Antriebs- oder Achslasten, sei es bei den beim Gesamtgewicht dann eben auch bei der Aufsattelhöhe oder eben auch bei der Reichweite von den Akkukapazitäten. Also da sind die und eben auch von der Ausstattung. Also da sind die Hersteller bisher sehr diversifiziert und es ist noch nicht so ganz klar, in welche oder welche Ausstattung sich am Ende komplett durchsetzen wird. Mhm. Und deshalb, da wollen wir gerne den Herstellern auch gerne behilflich sein. Und genau, deshalb ist dann das so ein Ansatz gewesen, dass wir viel testen wollen, auch mit den Fahrzeugen. Und genau, es eröffnet uns natürlich am Ende auch eine bessere Verhandlungsposition dann gegen den Herstellern gegenüber.
Das kann ich mir lebhaft vorstellen, natürlich.
Wenn wir entsprechend alle Fahrzeughersteller auch haben.
Also es zeichnet sich ja im Moment ab, dass tatsächlich so die Hersteller irgendwann alle auf eine angetriebene E-Achse umschwenken werden. Das heißt also nicht mehr die Elektromotoren dann hintereinander geschaltet, Kardanwelle und dann nochmal irgendwie eine Hinterachse, sondern dass das alles ein bisschen einfacher wird. Hat man zumindest auf der IAA Transportation soweit gesehen, fand ich ganz spannend. Das mit den Achslasten ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Haben Sie vollkommen recht, weil die Fahrzeuge wiegen halt angefangen von 10 bis 12 Tonnen und das muss natürlich alles dann berücksichtigt werden. Da muss man dann die Lastverteilungspläne nochmal anders gestalten.
Genau, also genau, das Gesamtgewicht ist um 2 Tonnen vom Gesetzgeber erhöht worden. Richtig. Also man darf insgesamt 42 Tonnen als Gesamtgewicht vorweisen. Allerdings sind die Achslasten gleich geblieben. Also das ist tatsächlich der Punkt, wo zum Beispiel Mercedes-Benz dann an seine Grenzen kommt. Mhm. Also die haben da zum Beispiel größere Probleme in dem Fall.
Okay, aber es ist halt wie bei jeder neuen Technik, wenn sie an den Start geht, sie muss ja irgendwann mal anfangen. Und solche Probleme werden mit Sicherheit dann in Zukunft auch gelöst werden.
Und es ist natürlich auch immer ein Ansatz mit der Batterietechnologie, also da verwenden die Hersteller auch unterschiedliche Ansätze mit LFP und NMC, denn die einen sind eben haltbarer, dafür aber schwerer, die anderen sind eben entsprechend leichter, aber genau, nicht so robust im Gegensatz zu den anderen.
Aber es wird sich ja möglicherweise dann auch ändern, da gibt es ja neue Ansätze mit Feststoffbatterien und so weiter. Das kommt alles irgendwann mal in Schwung. Im Moment sind wir aber beim State of the Art, ist halt LFP oder Lithium-Ionen und das war's dann eigentlich auch schon mal.
Also es würde uns auf jeden Fall freuen, wenn die oder auch in Europa dann entsprechend die Batterietechnologie wieder vorangetrieben wird, dass wir auch in Europa dann wettbewerbsfähig sind und dann auch unabhängig von den globalen Liefermärkten dann auch sind.
Na, muss man mal schauen. Also es soll ja eine große Fabrik geben irgendwann in Schleswig-Holstein. Ich wollte noch mal ein ganz anderes Thema anreißen, ganz kurz am Rande. E-LKW sind ja nicht die einzigen alternativen Fahrzeuge, mit denen man durchaus nachhaltig unterwegs sein könnte. Es gibt ja noch was anderes, also Bio-LNG oder HVO 100 oder man könnte mit Wasserstoff in Brennstoffzellen oder Wasserstoffverbrennermotoren dann arbeiten. Ist das interessant für Sie?
Also grundsätzlich ist der E-LKW die wirtschaftlichste Variante, um nachhaltige Logistik zu betreiben, also derzeit, und deshalb ist unser Fokus auch erstmal auf diese Technologie gerichtet. Und es ist, glaube ich, auch wichtig für Unternehmen, da irgendwann mal eine Entscheidung zu treffen und einen Weg zu gehen. Mhm. Und also natürlich kann es sein, dass irgendwelche Nischengebiete dann auf andere Technologien zurückgreifen. Aber ich sehe tatsächlich die Tendenz sehr stark auf die Elektromobilität hingehen. Und Das wird auch, denke ich, nicht mehr aufzuhalten sein. Deshalb gerade im Verkehrssektor oder im LKW-Bereich, was den normalen Straßengüterverkehr angeht, ist es dann eben so, dass vermutlich mindestens 90% mit E-LKWs irgendwann unterwegs sein werden.
Ja, vor allen Dingen, weil auch andere Verkehrsträger ja ihre Begehrlichkeiten haben, wenn es dann zum Beispiel um E-Fuels geht oder Biofuels. Da wollen die Leute aus der Seeschifffahrt, aus der Binnenschifffahrt, aus der Luftfahrt, wollen sie auch alle dann ihren Anteil haben. Also es ist ja auch nicht genug von allem da. Zum Schluss habe ich nochmal eine Frage, und zwar die beschäftigt mich jetzt wirklich seit längerem. Und zwar, wenn man sich mal in den Social Media umguckt, und dann hat man etwas über E-Lkw gepostet, dann hat man immer das Gefühl, dass die Fahrzeuge, die Technik bei Fahrern wenig beliebt zu sein scheint. Und das betone ich mal. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen? Also Sie haben ja nun Tobias Wagner, und der hat ja nun auch seine Erfahrungen. Wie nehmen Sie Ihre Fahrer auch mit auf diese Reise dann?
Genau, also wichtig ist als Unternehmer und als Logistiker am Anfang erstmal die Fahrer auch, sage ich mal, für die E-LKWs anzuwerben, die da auch grundsätzlich erstmal schon begeistert von sind oder auch grundsätzlich Interesse haben, denn die werden dann auch solche Umstände, die am Anfang ein bisschen schwieriger sind, auch mittragen und nehmen dann dadurch auch die anderen Fahrer wieder mit. Und also der E-LKW hat schon sehr viele Vorteile, auch für den Fahrer. Also der bietet eben auch mehr Komfort, was das Fahren selbst angeht, ist deutlich leiser, hat eben auch keine Schmierstoffe oder so beim Tanken. Also auch das ist natürlich ein Faktor, was eigentlich gar nicht so zu unterschätzen ist. Also man fühlt sich schon deutlich wohler, wenn man mit dem E-LKW fährt. Und wir merken das auch an den Bewerbungen, dass es auch unglaublich viele LKW-Fahrer gibt, die bei uns gerne anfangen wollen, weil wir dieses Thema eben vorantreiben können und weil sie bei uns E-LKW fahren dürfen. Also von daher, also es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit der Thematik zu beschäftigen und als Unternehmer erstmal die Fahrer mit oder die Fahrer an die E-LKWs zu bringen, die da sowieso schon Interesse haben, die dann nach und nach die anderen Fahrer mitbringen. Also jeder Fahrer, der bei uns bisher einen E-LKW über eine Woche gefahren ist, will auch eigentlich nicht mehr wechseln.
Ja, das stimmt schon. Ich meine, da muss man nur darüber nachdenken, also dass der normale Diesel-LKW, der hat eben halt nicht diese Luftfederung, der gleitet also nicht über die Straße. Und es ist egal was, jeder Diesel hat halt auch gewisse Humanschwingungen, die sich auf den Fahrer übertragen. Das ist dann vielleicht so nicht spürbar, aber auf Dauer merkt man es ja dann doch. Also ich entnehme mal oder nehme einfach mal mit, ja, es gibt sie, die begeisterten Fahrer, die gerne auf einen E-LKW umsteigen wollen. Und ja, die sind wahrscheinlich auch in der Mehrzahl. Muss man halt schauen, wie sich das entwickelt. Aber wenn es so läuft, wie von Ihnen skizziert, dass Sie wirklich sehr viele Bewerbungen haben, die genau dadurch angezogen werden, dass Sie sehr stark auf E-LKW gehen, dann sind wir schon auf einem guten Weg. Ja, und damit, lieber Herr Jansen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir auch am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Und ich bedanke mich natürlich für Ihr Interesse dort draußen. Und mein Dank gilt natürlich auch meinem heutigen Gesprächspartner, Herrn Arno Jansen, für die spannenden Einblicke und auch die Ansichten. Es war wirklich schön, mit Ihnen zu schnacken. Habe ich mich sehr drüber gefreut.
Ja, vielen Dank. Hat mich auch gefreut. Hat Spaß gemacht.
Ja, das hoffe ich. Ja, dann bleibt mir ja eigentlich nur noch der Hinweis an alle, die nicht genug von unserem Podcast bekommen können, dass sie diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform auch abonnieren können. Und natürlich freue ich mich nicht nur über neue Abonnenten, sondern auch über Fragen, Anregungen oder Kommentare. Und die können Sie gerne schicken an redaktion@dvz.de. Und bis dahin verbleibe ich und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Ihr Sven Müller.